Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, in dem es um das Gleichgewicht, um die Balance im Leben geht, um die Gesundheit von euch, von uns und von allen und in dem wir ein bisschen Wissen vermitteln wollen in den Bereichen, die uns alle betreffen. Im Prinzip, wie können wir ein ausgeglichenes, erfülltes, erfolgreiches, tolles Leben führen? In diesem Zuge haben wir schon richtig, richtig viel Content erzeugt, würde ich sagen. Und wir werden mit der Zeit natürlich immer etwas spezieller. Heute soll es ziemlich speziell um ein paar Sportarten gehen, die wir uns anschauen wollen und mal gucken, was da so gut und schlecht dran ist. Und hoffen, die Sportler von euch da draußen zu erreichen, die eben vielleicht eine dieser Sportarten machen und sich mal gefragt haben, okay, ich mache das jetzt, macht Spaß, aber was ist denn jetzt toll oder wäre es vielleicht auch sinnvoll, noch irgendwas anderes mitzumachen oder kann ich das verbinden? Da wollen wir heute mal so ein bisschen sportartspezifisch drauf eingehen.
Oder die noch eine suchen.
Oder die noch eine suchen, ist eine gute Idee. Wer sind wir? Wir sind vor den Mikrofonen wie fast jede Woche. Auf der einen Seite, ich bin Stefan, hallo. Ich bin schon etwas müde, wie ihr vielleicht merkt. Aber ich bin Softwareentwickler immer noch. Ich bin aus Berlin und mir gegenüber sitzt der eigentliche Experte dieses Podcasts, nämlich...
Hallo, ich bin Max, hab mich ja gerade schon gehört, komme auch aus Berlin. Hab Sportwissenschaft studiert, Geschichte. Und bin auch selber Sportler und auch Trainer, Ausbilder im Sportbereich. Von daher freue ich mich auf die Folge, auch wenn ich mich natürlich nicht mit allen Sportarten gleich gut auskenne von der eigenen Erfahrung, aber schon mit vielen auf jeden Fall eine Erfahrung gesammelt habe.
Super, los geht's. Wir wollen mal kurz euch abholen. Wo stehen wir denn? Normalerweise reden wir hier über Gesundheitsthemen. Heute soll es um Sportarten gehen. Wie kommen wir da hin? Also es geht im Prinzip um Bewegung. Und dadurch, dass wir ja immer wieder das Sporttreiben als eine der großen Möglichkeiten empfehlen, sich zu bewegen und auch vielseitig den Körper sozusagen entweder auszubauen oder in Bewegung zu halten und gesund zu halten, wollen wir jetzt mal gucken, wie sieht das denn aus bei populären Sportarten, würde ich mal sagen. Was tun die gut? Was tun die vielleicht nicht so gut wie andere? Beziehungsweise wo sind die
Schwerpunkte?
Wo sind die Schwerpunkte von dieser Sportart in Bezug auf Gesundheit? Also was mache ich besonders gut? Was mache ich vielleicht weniger? Zwar immer noch gut, aber halt eben weniger, wenn ich nur diese eine Sportart mache. Und wo kann ich vielleicht noch ein bisschen ausbalancieren, wenn ich das möchte?
Vielleicht trotzdem noch vorweg. Am wichtigsten ist natürlich, wenn es um Bewegung geht, sie zu machen. Das heißt, unabhängig von allem, was wir heute sagen, wenn euch eine Sportart Spaß macht, ist es gut, wenn ihr sie macht, weil das Wichtigste ist, sie dran zu bleiben. Aber eine neue Sportart anfangen kann immer gesund sein, weil wenn man neue Sachen lernt, dann passiert ganz schön viel gesundheitsmäßig in unserem Körper, vor allem im Nervensystem. Ja. Von daher vielleicht auch Inspiration. Aber wir wollen keinen abhalten davon, seinen Sport weiterzumachen.
Richtig. Und los geht's. Es gibt vielleicht sogar einige Leute, die eine neue Sportart suchen oder, so wie ich, gerne einfach alles ausprobieren, was so möglich ist und dann sich zu entscheiden, eine Sache für ein paar Monate zu machen und dann die nächste. Ich will mal mit was Unkonventionellem direkt starten, Max. Und zwar hast du dir Gedanken gemacht, ein bisschen was rausgesucht zu Tanzen. Mhm. Was, finde ich, in der allgemeinen Wahrnehmung nicht so häufig als Sport wahrgenommen wird, obwohl es ja tatsächlich einer ist, auch Wettkämpfe im Tanzen und auch in verschiedenen Disziplinen des Tanzens ausgetragen wird. Also wenn man jetzt tanzen geht als Sport, als Bewegung, wie man es nennen möchte, was ist es denn da, was Tanzen besonders gesund macht?
Ja, ich finde es interessant. Ich finde es zum Beispiel gar nicht so unkonventionell aus meiner Perspektive, aber ist ja immer auch unterschiedlich. Also ich finde, Tanzen ist eine sehr, sehr, sehr gesunde und tolle Sportart. Mhm. Eine der besten, die man dafür überhaupt machen kann, weil da ganz viele große Gesundheitsaspekte zusammenkommen. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen ganzheitlich, könnte man fast sagen. Mhm. Weil zum einen natürlich logischerweise der Bewegungsaspekt. Ich bin ja beim Tanzen auf jeden Fall viel in Bewegung, vor allem sehr koordinativ in der Regel und auch in der Regel sehr umfassend. Also natürlich gibt es verschiedene Tanzstile, Standardtanz, moderne Tanzstile, bis hin zu auch akrobatischen Tanzstilen wie Breakdance oder so weiter. Aber letzten Endes ist es so, dass viele Tanzarten halt ganz viele verschiedene Bewegungen beinhalten und wir dadurch schon mal rein jetzt vom Bewegungsaspekt eine sehr umfassende Schulung unseres Bewegungssystems haben. Also es wird irgendwie von in verschiedenen Arten in verschiedene Richtungen belastet. Es ist nicht nur so eine Bewegung, die immer gleich wiederholt wird, sondern es sind ganz viele verschiedene Bewegungen. Das ist für unser Gehirn gut, das ist für unser Körpersystem gut, dass es sich gleichmäßig sozusagen stimuliert sieht, sage ich jetzt mal. Ist auch in Studienergebnissen sehr gut gegen Übergewicht eingesetzt, also da sehr effektiv, vor allem wahrscheinlich wegen der Adhärenz, also dass man dran bleibt, da würde ich gleich nochmal zu kommen. Man kann es also auch als Ausdauertraining einsetzen, je nachdem wie intensiv und lange man tanzt. Es ist, sage ich mal, allgemein kräftigend. Ist jetzt nicht so speziell, dass man riesen Muskelberge bekommt. Vielleicht also beim Breakdance schon eher kraftlastig als jetzt andere Tanzstile, aber so eine gewisse Alltagskraft, überdurchschnittliche Alltagskraft kann man schon aufbauen. Mhm. Und für die Mobilität, also Beweglichkeit im weitesten Sinne mit Kontrolle und über Bewegungsumfänge, ist man auch sehr gut aufgestellt. Und jetzt der große weitere Aspekt ist beim Tanzen logischerweise, dass es in der Regel, vor allem wenn es Partnertänze sind, eine sehr soziale Komponente mit sich bringt. Aber auch bei Hip-Hop-Tanz oder so tanzt man oft in Gruppen, Choreografien. Selbst beim Breakdance, wo man es vielleicht alleine macht, kämpft man, sag ich schon, ja, aber tritt man quasi in so Battles auch teilweise gegeneinander an, aber auch im Training ist das nicht immer Battle, sondern ist man auch viel miteinander unterwegs. Das heißt also, die soziale Komponente ist beim Tanzen extrem stark. Das heißt, es gibt einem Kontakt, sagen wir mal auch jetzt für ältere Menschen, Standardtanz, perfekt, um sozusagen Einsamkeit vorzubeugen, was ja krasser Treiber für Krankheiten ist, wenn man sich einsam fühlt. Berührung zum Teil, also beim Standardtanz, ist oft mit Arealen verknüpft, die Immunantwort bei uns steuern, Oxytocin, unser Kuschelhormon und so weiter, Ausschüttung, man fühlt sich wohl. Synchronität wird oft verlangt, das fördert auch sowas wie Sympathie, Hilfsbereitschaft, also so, sag mal, auch soziale Verhaltensweisen.
Auch so Anpassungsfähigkeiten.
Genau. Genau. Und es, wie gesagt, es motiviert dazu, dran zu bleiben, weil man ja mit einem Partner in einer Gruppe tanzt. Das heißt, man ist irgendwie auch, in der Regel macht es Spaß. Und das alleine schon, aber man fühlt auch eine gewisse Verantwortung, weil die andere Person dann den Tanzpartner nicht hat oder man fehlt in der Gruppe. Von daher ist die Adhärenz da beim Tanzen sehr, sehr hoch, was auch wieder dazu beigetragen hat, dass bei diesen Ergebnissen, das zum Abnehmen sehr gut geholfen hat, anstatt vielleicht alleine laufen zu gehen oder sowas zum Teil. Yeah. Da kommt noch der Aspekt der Musik dazu, da haben wir auch mal eine Folge gemacht schon. Ja, und das kann zum Beispiel entspannt wirken, je nachdem, was für ein Musikstil da jetzt getanzt wird. Aber vor allem ist es so, dass das halt unser, sag mal, Gedächtnis oder kognitives System stimuliert und auch unser Genusssystem. Also man kann das auch nachweisen in Studien, dass schon kurze Tanzpausen eine stimmungsaufhellende Wirkung haben. Ich denke, das kann auch jeder so nachvollziehen.
Tanzpausen?
Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel von seiner Alltagsaktivität oder Arbeitsaktivität.
Eine Pause vom Tanzen, sondern eine Pause von allem anderen.
Mit Tanzen. Genau. Okay. Stimmungsaufhellende Wirkung hat. Und aber auch gerade kognitiv ist es so, dass halt das Tanzen gerade auch aufgrund von der Musik in sehr, sehr vielen Gehirnbereichen verarbeitet wird. Also das heißt, unser Gehirn ist sehr umfänglich aktiv, ähnlich vergleichbar, wie wenn ich eine neue Sprache lerne oder sowas auch. Und hierzu kommt ja noch die Bewegung, weil diese, oder es ist interessant, dass zum Beispiel die Hirnregion, die für die Verarbeitung von diesen akustischen Reizen, sind über ganz lange Nervenfasern mit unseren großen Muskeln verknüpft, um halt sozusagen tanzen zu können. Das haben die meisten anderen Tiere nicht so. Also das heißt, es ist schon eine Relevanz auch in unserem Nervensystem, nicht nur also für Gelenke, Muskeln, Herz-Kreislauf-System, sondern auch das Nervensystem wird da offenbar sehr, sehr gut durchgefördert. Also gut für Neuroplastizität gegen sowas wie Abbau, also neurodegenerative Krankheiten. Genau, und man kann das natürlich auch wunderbar, so, wenn ich das jetzt nicht im Verein machen will oder so, zwischendurch einsetzen. Also selbst wenn man jetzt eine andere Sportart macht, man kann es auch zum Aufwärmen benutzen, man kann es auch zum Cooldown, sag ich jetzt mal, nehmen, um sich nochmal durchzubewegen oder nach dem Aufstehen, um wach zu werden oder ähnliches. Also man kann es in verschiedenen Settings benutzen. Ich fand es ganz interessant, als ich mit Otto, Grüße, vielleicht hörst du uns ja, mal auch in so einem Zirkusprojekt gearbeitet habe, da hatten wir mal Gäste aus Afrika. Da ging es eigentlich um Akrobatik, also so Partnerakrobatik, was ich zum Beispiel mit dem Otto halt zusammen mache. Und die haben nicht so eine klassische Aufwärmung gemacht, wir kreisen jetzt die Gelenke durch oder so, sondern die haben zur Aufwärmung getanzt. Das war ganz interessant. Da haben wir also zur Aufwärmung getanzt und dann ging es los mit der Partnerakrobatik. Also die haben das zum Beispiel so verwendet.
Cool.
Und ich habe auch ganz oft in Trainings- oder Reha-Plänen bei Leuten, die bei mir irgendwie Schmerzproblematik haben oder sowas, am Ende von so dem Reha-Programm tanzen, also wenn die darauf Bock haben, dass man sich einfach eine Musik anmacht, auf die man Lust hat, man ist alleine für sich, ist jetzt egal, gibt keine Bewertung von anderen und tanzt durch oder tanzt und dadurch bewegt man irgendwie das, was jetzt schmerzfrei geht, sozusagen alles nochmal informell durch, ohne dass einer sagen muss, so musst du dich jetzt bewegen.
Ja.
Sodass also das System nochmal so abspeichert, das positiv abspeichert und das kannst du jetzt benutzen, nachdem man sozusagen ein Training durchgeführt hat, was einen verbessert. Also man kann Tanzen sehr, sehr umfassend einsetzen. Ich finde das eine gute Möglichkeit.
Interessant. Es sind ja auch dann eher, na gut, je nach Tanzstil, aber es gibt Tanzstile, wo die Bewegungen sehr frei sind und sehr spontan und dementsprechend dann auch sehr alltagsnah, würde ich sagen. Also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Gewicht heben oder sowas als Vergleich nimmt, diese Bewegungen vom zum Beispiel, weiß ich nicht, Bizeps Curl, macht man jetzt im Alltag, sagen wir mal, eher weniger in dieser Intensität und tanzen dann eher dann irgendwie schon, also wenn man die Arme in die Luft schwingt oder sowas und mal, oder oben ins Regal greift, ist ja fast irgendwie das Gleiche. Interessant.
Ja, das meinte ich mit so alltagskräftigend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich übermäßig, also das ersetzt jetzt kein Krafttraining in der Regel, kommt ein bisschen auf den Tanzstil drauf an. Da sind auch so ein bisschen die Nachteile vielleicht zu sehen, also es gibt halt sehr unterschiedliche Tanzstile, ne? Also es gibt natürlich Tanzstile, die, wo man sagt, da gibt es natürlich auch Verletzungsrisiko, je nachdem, wie ich die betreibe. Also Breakdance, Ballett, wenn ich, ja vor allem, also je professioneller oder je intensiver ich das machen möchte, desto mehr kann es natürlich da auch ein Risiko geben, sich vielleicht zu verletzen. Es ist halt logisch. So, wenn man Sachen macht, kann man sich auch mal verletzen, ne? Aber das habe ich halt vielleicht weniger bei so Standardtanz oder so. Und Entschuldigung. Bei diesen weniger intensiven Tanzstilen, ruhigen Standardtanz oder so, habe ich natürlich dann weniger diese Ausdauer- oder Kraftbelastung. Mhm. Die können das dann nicht so ersetzen, richtiges Ausdauer- oder Krafttraining zum Beispiel.
Ja.
Je nachdem, was ich da so mache, ne?
Verstehe.
Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich eine Vorerkrankung habe, kann bestimmte Tanzziele nicht machen oder sowas, Arthrose oder sowas, ne? Dann mache ich jetzt vielleicht nicht gleich Breakdance, aber oder dass, wenn ich es dann wirklich professionell machen möchte, Wettkampfschiene, in die Wettkampfschiene rutsche, dann kann es natürlich auch immer die Gefahr, Leistungsdruck und so weiter, aber alles, was damit einhergeht.
Ja.
Aber das kann man, glaube ich, schon mal für jede Sportart festhalten.
Wollte ich auch gerade sagen. Es ist ja irgendwie genauso wie Bewegung irgendwie in irgendeiner Art und Weise in jeder Sportart mit dabei ist, desto länger oder desto genauso gibt es genauso, ich muss nochmal von vorne anfangen, genauso wie Bewegung in jeder Sportart irgendwie ein Teil ist, ist halt auch das Verletzungsrisiko da, wenn man eben ein bisschen mehr macht. Ne, das ist halt einfach Natur der Sache, weil je weiter man in die Leistungsschiene rutscht, desto höher ist sozusagen der Druck, desto höher ist die Anforderung an den Körper, weil man ja, je weiter man höher man kommt in der Leistungsschiene, je mehr kommt man ja auch an das Limit, was für den Menschen an sich möglich ist. Ne? Also wenn man jetzt olympisch tanzt, ich glaube, tanzen ist olympisch, richtig?
Nach rhythmische Sportgymnastik würden jetzt vielleicht nicht direkt sagen, dass sie tanzen.
Okay.
Ansonsten nicht.
Nein, ist ja auch egal, aber jedenfalls, wenn man irgendwie bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder sowas. Breakdance
war jetzt frisch olympisch, stimmt, einmal mit dabei, ja.
Ne, dann ist es natürlich so, dass Leute sich jahrelang darauf vorbereiten und dass die körperlichen Anforderungen dann eben so hoch sind, dass das natürlich ein Verletzungsrisiko birgt und auch ein richtiges Training erfordert.
Aber auch halt Gefahr von psychischem Stress durch den Druck, den man vergleicht, ne?
Okay.
Genau.
Gucken wir mal auf...
Ja, was hast du denn?
Was?
Hast du noch was zum Tanzen zu ergänzen?
Zum Tanzen? Ich fand das schon unglaublich. Ja, genau. Also ich würde einfach... Ich fand es interessant, weil ich da nie so richtig drüber nachgedacht habe, würde ich sagen. Aber bei jedem Punkt, den du genannt hast, habe ich gedacht, ja, genau. Also wenn man es mal so hört, ist es total einleuchtend.
Ja.
Ne? Macht Sinn. Und es macht auch Sinn, dass das so einen großen Anklang findet und auch so viel Spaß macht, weil es, ich denke, auch ein bisschen historisch ist, dass Tanzen in der Gemeinschaft irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Rolle schon immer gespielt hat und auch in verschiedenen Kulturkreisen also überall auf dem Globus spielt. Mhm. Ne? Unabhängig voneinander haben sich Völker, haben immer irgendwie auf irgendeine Art getanzt, Musik gemacht und das, ne? Und das ist der Aspekt, den wir jetzt so ein bisschen auseinandergenommen haben und wir auch sehen, dass es einfach Sinn macht, das zu tun, weil es einfach so viele positive, ganzheitliche Effekte hat. Nicht zum Beispiel wie bei Gewichtheben. Gewichtheben ist ja jetzt eher, sagen wir mal, was Statischeres, aber da würde ich gerne dann jetzt quasi als Gegenstück mal gucken, wie ist es denn bei Gewichtheben, was jetzt, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen eindimensionaler ist, weil man ja doch eher eine Bewegung macht und die dann eben besonders gut. Oder man seinen Körper auf eine ganz gewisse Art umstrukturiert und trainiert, um dieses Gewichtheben ausüben zu können, wobei man beim Tanzen ja im Prinzip sofort loslegen kann. Es sei denn, man hat halt irgendwelche körperlichen Einschränkungen, die ein oder anderen Tanz dir nicht zulassen.
Also meinst du jetzt nicht allgemein Krafttraining, sondern, sag ich mal, Wettkampf-olympisches Gewichtheben?
Olympisches Gewichtheben, zum Beispiel irgendwas hochreißen, ne?
Da gibt es Stoßen, Reißen.
Ja, genau sowas.
Das sind so die zwei großen Disziplinen und dann halt eine Kombination davon, wie viel man in Kombination hochhebt, sag ich jetzt mal.
Richtig. Wir können allerdings auch Krafttraining allgemein.
Dann lass uns mal Gewichtheben machen, also weil Krafttraining gibt es ja wieder so viele Arten. Ne? Ich kann ja auch Calisthenics zum Beispiel dann mit reinnehmen oder ähnliches, aber.
Ich dachte genau, das ist halt Krafttraining an sich ist, würde ich nicht als eindimensional bezeichnen.
Ja.
Das ist halt super vielschichtig, auch was man alles machen kann. Deswegen, tatsächlich Gewichtheben.
Mhm.
So als Sport.
Ja, genau. Also muss man sich vorstellen, jetzt, wie wir gerade gesagt haben, gibt eigentlich diese zwei großen Disziplinen. Gibt ja auch noch Powerlifting oder Kraftdreikampf, wo man dann sagt, Bankdrücken, Kniebeugen, Heben als drei Disziplinen und so weiter. Aber wir bleiben mal so in diesem Feld, sage ich mal. Also das Ziel ist halt, möglichst viel Gewicht zu bewegen.
Ja.
Und zwar nicht für sich selber nur, sondern das wirklich auch zu maximieren. Ja? Mhm. Also was außen auf der Platte liegt, auf der Stange liegt. Und natürlich, Vorteil davon ist natürlich erstmal, dass man viele oder große, gut funktionierende Muskeln aufbaut. Mhm. Und in der Regel natürlich, wenn ich das trainiere, auch erhalte. Ja, da sind wir erstmal bei dem großen Vorteil, dass es halt mega gut gegen Sarkopenie wirkt. Ja, also diesen altersbedingten Muskelabbau, der halt viele Nachteile mit sich bringt, wie wir schon mal in der Folge hatten. Wenn ich also Gewicht eben mache in jungen Jahren oder vielleicht dann auch noch ein bisschen weiterführe, vielleicht dann nicht mehr maximale Gewichte wie aus jungen Jahren schaffe, aber quasi das Training weitermache, dann werde ich natürlich auf jeden Fall dem entgegenwirken können und habe erstmal eine gute Muskulatur auf jeden Fall, muss man sagen. Gleichzeitig dann natürlich aufgrund dieser Lasten auch einen guten Reiz für eine stabile Knochendichte. Ja, also weil diese Belastung durch die äußeren Gewichte, die Knochen natürlich die Signale setzt, um die Knochen zu stärken, was dann vor Osteoporose schützt wieder. Mhm. Und letzten Endes auch, dass kräftige Muskeln und gut funktionierendes Sehensystem, also Muskelsehneinheit und so weiter, auch die Gelenke wieder entlasten kann tatsächlich, weil die Muskulatur sehr viel sozusagen Schutzarbeit übernimmt, sage ich jetzt mal. Und das dann wieder Arthrosebeschwerden verringern kann. Wobei man hingegen eigentlich sagt, ne, das wirkt sehr stark auf Gelenke. Mhm. Das hängt jetzt natürlich vom Aufbau ab. Also wenn man natürlich einen jahrelangen guten Aufbau hat, dann kann man eigentlich schon sehen in der Regel, dass die Gelenke da sogar relativ gesund sind. Bei den Extremfällen ist es wie in allen Sportarten natürlich so, dass das auch wieder anders aussehen kann.
Ja.
Aber sagen wir mal jetzt, es gibt ja auch Gewichtheber, die nicht zu Olympischen Spielen oder krass Riesenwettkämpfen fahren, sondern sag ich mal so ein bisschen hobbymäßig, leistungsorientiert das machen. Und da ist das schon in der Regel also eine ganz gute Basis auf jeden Fall. Außerdem ist es so, dass es die Mobilität auch erhöht, im Sinne von, man hat hohe Bewegungsumfänge im Schulterbereich, im Hüftbereich, das sind ja die großen Gelenke, auch Fußgelenke und so weiter, die sind beweglich und in diesen großen Bewegungsumfängen auch kräftig und kontrolliert. Also das, was man sozusagen braucht, um möglichst wenig verletzungsanfällig zu sein, und haben auch Bewegungsmuster, die halt sie schützen, weil sie halt wissen, wie sie mit viel Gewicht umgehen können, ohne dass irgendwas kracht in ihrem Körper und kaputt geht. Das heißt, die werden auch mal im Alltag gut beim Umzug einen Schrank tragen können oder eine Kiste irgendwo hochstellen, ohne dass, also ihr Körper kann einfach super damit umgehen. Ne?
Ja.
Genau, hohen Energieverbrauch durch die Muskelmasse hilft wieder natürlich bei der Insulinsensitivität und so weiter. Jetzt kann es natürlich sein, dass die trotzdem ordentlich Gewicht haben, auch nicht nur Muskelmasse, wegen des hohen, also die müssen halt viel essen und ihr hohen Umsatz und brauchen viel Widerstand gegen das Gewicht und so weiter. Da verschwimmt dann so die Grenze manchmal, ne? Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, gesundheitsorientiert Gewicht machen würde, kann das erstmal helfen, auch beim Abnehmen von Fett zum Beispiel. Kann das helfen. Genau, und alles, was Bewegung sonst so mit sich bringt, plus, dass es natürlich sehr gut auch psychisch wirkt auf Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, weil natürlich diese Erfolge im Training, dieses Sehen von, ich kann jetzt mehr Gewicht bewegen, psychisch halt stärkt und man merkt, man ist selber wirksam. Durch das, was man tut, wird man besser. Auch dieses Gewichtheben kann natürlich unglaublich gut auch Stress abbauen, weil man muss konzentriert sein auf diese Sache. Ist ein bisschen wie Meditation, ansonsten kriegt man dieses Gewicht nicht hoch. Ja, schüttet also auch Glückshormone aus natürlich, wenn man das dann schafft. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass es kognitiv gut wirkt. Also, ja, das heißt also, diese Bewegungsmuster uns auch sozusagen kognitiv schützen können. Dann kommt sowas hinzu wie weniger Stürze im Alter und eine gute Belastbarkeit im Alltag, Treppensteigen und so weiter, was ich schon gesagt habe, Sachen heben Und genau, ist aber natürlich einseitig auf Kraft jetzt bezogen. Also das Ausdauer wird da wahrscheinlich, also man hat natürlich auch gewisse Kraft-Ausdauerbelastung, aber Ausdauer habe ich an der Stelle natürlich weniger, eine Ausdauerbelastung,
yeah,
die jetzt nochmal explizit mein Herz-Kreislauf-System nochmal in einer anderen Art und Weise, mein Energiebereitstellungssystem nochmal in einer anderen Art und Weise trainiert. Das fehlt also, das ist dann da an der Stelle so ein bisschen einseitig. Dann kann ich natürlich trotz dieser ganzen schützenden Funktion, wenn ich es richtig mache, auch eine sehr hohe Verletzungsgefahr haben wegen der sehr hohen Gewichte, wenn ich es falsch angehe.
Ja.
Ja, aber auch nur dann, also ansonsten jetzt keine Angst gleich kriegen, ne? Aber gibt natürlich Verletzungsgefahr, wenn man mit hohen externen Gewichten umgeht.
Ja.
Oder auch Überlastungserscheinungen, die auftreten können, wenn man falsch steigert, falsch progressiert, in dem Fall die Technik nicht so ganz stimmt. Beim allgemeinen Krafttraining ist mit der Technik ein bisschen umstritten, aber beim Gewichtheben, wo es ja wirklich darum geht, maximale Gewichte zu stemmen, ist die ja. Technik sehr, sehr wichtig. Und kann natürlich auch Disbalancen verursachen, weil ich ja immer nur diese zwei Arten mache, wobei viele sinnvoll aufgebauten Trainings natürlich auch Assistenzübungen haben, die dafür sorgen, dass man gesund bleibt und das weitermachen kann.
Ja.
Ja, also das, was man sieht, ist nicht alles, was sie nur trainieren. Und es ist natürlich eine Gefahr mit von diesen Blutdruckspitzen bei dem schnellen, schweren Heben von großen Gewichten. Ne? Es kann dann ganz schnell mal zu Steigerungen kommen. Das heißt, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man es vorher dann eher abklären. Und ja, ansonsten ist natürlich so ein leistungsorientiertes Training, wie auch davor schon, ne, kann wieder Gefahren mit sich bringen,
ja,
auch Essstörungen, wo wir in der letzten Folge so ein bisschen bei Regeneration, dann muss der Check genau danach in der Abmessung, genau ja, die Gramm, ja, ja, oder kann man das nicht, und wenn da eine Beere dabei ist, die könnte ja Antioxidantien haben und so weiter, dann, ja, also... oder ungesunde Nutzung von Supplementen bis hin zu vielleicht Doping könnte eine Rolle spielen. Ist jetzt nicht der Regelfall, ne? Aber
nein, und Doping gibt es auch in anderen
genau.
Sportbereichen.
Wenn das Ziel halt so, ja, oder auch wenn man in Bodybuilding guckt oder sowas, dann kann es natürlich auch wieder Extreme geben, ja. Genau. Aber ansonsten vielleicht überraschend besser, als du dachtest, oder?
Überraschend besser, als ich dachte. Definitiv. Ja. Natürlich irgendwie einseitig auf Kraft und so weiter. Mhm. Aber was wir jetzt nicht gesagt haben, ist natürlich sozialer Aspekt. Den hast du irgendwie ein bisschen trotzdem, weil du, ja klar, trainierst du für dich, aber wenn du zu Wettkämpfen fährst oder sowas, lernst die Community kennen. Du kannst das auch als Paar machen. Ne?
Meistens hat man ja auch Leute, die einen sicheren Support und spotten.
Richtig. Also das hat dann durchaus auch solche Komponenten, die sind halt einfach nur so ein bisschen verschoben.
Ja.
Und was mich jetzt frage ist, das ist jetzt sehr gut fürs Alter, weil man sich halt ausbalancieren muss und so weiter, hast du alles erklärt. Tanzen ja auch. Was ist denn nur besser?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Am besten wäre eine Kombination, also Krafttraining und Tanzen. Wenn man eine Entscheidung treffen muss, nimmt man das, was einem halt mehr liegt.
Mehr Spaß
wenn man, macht. Wenn man jetzt wenn man keine Kombination fahren will.
Ja.
Und ansonsten so, ich will jetzt natürlich keinem auf Schlips treten oder so. Für so eine allgemeine Geschichte würde ich fürs Tanzen plädieren.
Ja.
Aber es ist, wie gesagt, total individuell.
Es geht ja auch nur darum, also die Frage ist eher, gibt es Studien, die das eine dem anderen vorziehen? Gibt es da Vergleiche, die du kennst? Das ist jetzt nicht,
kenn ich nicht.
Deine Meinung so. Ne, in Frage stellen, sondern einfach nur wissen, ob du vielleicht was gelesen hast, wo die sagen, ja, hier, wir haben 100 Leute tanzen lassen und oder Profitänzer mit Profi-Gewichthebern verglichen und geguckt, wie sind die im Alter weiterhin aufgestellt. Aber sowas hast du jetzt nicht im Kopf.
Kein Vergleich. Okay. Also man sieht wirklich, dass halt Krafttraining halt oder Gewichtheben dann im Alter halt und auch Tanzen im Alter beides sehr positive Effekte hat.
Na, hervorragend.
Ja.
Okay. Gut. Wir hatten uns noch eine Sache rausgeguckt. Ich schiel mal auf die Zeit. Die schaffen wir noch, glaube ich.
Vielleicht schauen wir noch zwei.
Mal sehen. Wir wollten noch mal auf Klettern gucken. Klettern ist für mich so ein bisschen die Verbindung aus beidem, ein wenig. Du brauchst Kraft, du brauchst Koordination, du brauchst Ausdauer, du machst es meistens im Team oder als Ding. Es ist irgendwie so ein Ding dazwischen und natürlich auch historisch geprägt. Ja, also geklettert haben wir ja im Prinzip schon als Affen. Deswegen will ich mal so ein bisschen, würde ich gerne mal auf Klettern gucken. Das wirkt auf mich eine sehr, sehr bereichernde Sportart.
Wobei unsere Körperkomposition sich ja doch dann durch den aufrechten Gang so verändert hat, dass wir eher zu Läufern geworden sind.
Aha, okay.
Das Klettern nicht mehr ganz so, aber natürlich, unsere Arme sind sehr, sehr beweglich. Mhm. Ist eigentlich mehr so fürs Handwerken wahrscheinlich so oder durch das Handwerken entwickelt. Aber natürlich, du hast schon recht, wir können natürlich auch gut klettern. Bei weitem nicht mehr so wie unsere Affenverwandten, aber es ist ein wirklich top Ganzkörpertraining. Mhm. Also weil logischerweise, wenn ich komplett an der Kletterwand oder so hänge mit meinem ganzen Körper, dann muss ich den auch komplett benutzen, um da dran zu bleiben.
Ja. Yeah.
Oder man klettert nur mit den Armen, aber dann wird man irgendwann nicht so erfolgreich sein. Ne? Und wie du auch gesagt hast, eine schöne Kombination hier in dem Falle von, ich sag mal jetzt zumindest im Kraftaspekt, Maximalkraft durch zum Beispiel starke Züge, die vielleicht mal vorkommen.
Mhm.
Und aber auch Kraftausdauer, wenn ich längere Routen kletter. Ja, es ist natürlich trotzdem wieder nicht das gleiche wie ein Ausdauertraining, aber ich habe eine stärkere Ausdauerkomponente durch lange Routen gegebenenfalls. Jetzt kommt es darauf an, ob ich boulder, da sind die Routen ja etwas kürzer,
ja,
als wenn ich sozusagen am Seil mit Sicherung kletter.
Mhm.
Den Unterschied kann man auch wirklich merken, finde ich, von der Kraftausdauerbelastung her. Es trainiert sehr gut die Griffkraft, die ist ja korreliert zumindest mit Gesundheit im Alter.
Mhm.
Es fördert auch natürlich, klar, Beweglichkeit und Koordination, um an bestimmte Griffe ranzukommen, ob nun mit den Füßen für den Stand oder mit den Händen oder mit beidem, brauche ich oder trainiert sich auch meine Mobilität. Also ich muss einen großen Bewegungsumfang eventuell einnehmen, der dann auch noch kontrolliert sein muss und so kräftig, dass ich dann nicht gleich durchsacke. Das heißt, es ist also sehr gut dann auch für die Gelenke in der Beweglichkeit und koordinativ natürlich, weil ich ja in verschiedene Positionen komme, verschiedene Bewegungen mache, die immer mal anders sind. Das heißt, unser Gehirn wird da sehr, oder Nervensystem wird sehr gefordert und wird da natürlich auch verbessert dadurch. Die Zug- und Druckbelastung durch das Dranhängen oder sich abdrücken und so weiter ist natürlich auch wieder ein schöner Reiz für unsere Knochen und Sehnen tatsächlich eventuell bei langen Zügen. Und es ist durchaus auch ein hoher Kalorienverbrauch, sodass das also auch wieder für die Energieumsatz, das Training vom Energieumsatz sehr, sehr gut wirkt. Und ansonsten haben wir hier natürlich auch wieder speziell im Vergleich zu anderen Sportarten sowas wie Problemlösungsfähigkeit mal mit drin, was wir jetzt zum Beispiel bei vielleicht den anderen beiden nicht so stark hatten. Und die Konzentration auf Problemlösen. Jede Route ist ja so eine Art Puzzle, die ich lösen muss Rätsel, meine ich eher, dass ich lösen muss. Was natürlich auch wieder andere kognitive Fähigkeiten fördert in der Hinsicht. Also da zum jung und gesund bleiben vom Gehirn oder zur Entwicklung vom Gehirn für Kinder zum Beispiel auch sehr, sehr gut in der Hinsicht. Und kann dann natürlich auch dadurch wieder meditativ wirken, weil ich mich ja sehr darauf konzentrieren muss. Ich will ja nicht abstürzen oder ich muss drüber nachdenken, was ich jetzt tue. Das kann also Stress abbauen. Und auch hier ist es wie beim Gewichtheben sehr, sehr gut für Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit, weil ich ja direkt wieder Erfolgserlebnisse habe, wenn ich eine Route zum Beispiel schaffe oder auch merke, wie ich vorankomme, dass ich schwerere Routen auf einmal angehen kann als noch vor ein paar Wochen. Auch sowas wie Angstbewältigung fällt da natürlich mit rein, dass das dann mein Selbstvertrauen stärkt, weil ich mit Risiko oder emotionaler Unsicherheit mal umgehen lerne, sozusagen. Ja. Ne? In dem Falle, das ist also ein schöner, ein Feld, wo ich sozusagen Sachen lernen kann, die ich auch wieder übertragen kann auf andere Sachen, die meine, mein Wohlbefinden, sag ich mal, fördern. Wie du immer sagst, meine Balance.
Mhm.
Und es hat natürlich auch einen starken Community-Charakter, wenn man das so beobachtet. In der Szene, ich gehe auch gerne mal bouldern.
Ja.
Und da finde ich schon, dass man merkt, es gibt so, es gibt da irgendwie, man sieht das ja, so, die Leute gehen schon in Gruppen bouldern,
ja,
rätseln gemeinsam an Routen und machen das zusammen. Ne? Ja.
Das stimmt, ja.
Aber nachteilig vielleicht, also klar, es gibt wieder Verletzungsrisiko hier akut durch Stürze zum Beispiel auch, also dass ich mich wirklich auch akut verletzen kann. Chronisch natürlich auch sowas wie Fingersehen, Ellenbogen, also der Kletterellenbogen oder Schulter sind oft so Dinge, die dann vielleicht mal überlastet sind. Ja, und es ist natürlich auch sehr technikabhängig, also Sicherung, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht bouldern gehe, sondern ich möchte diesen Kraftausdauer-Aspekt noch mehr haben oder will gerne mit Sicherung klettern, lange Routen, dann wird es auch schon wieder aufwendig oder auch beim Bouldern, ich muss erstmal zu einer Kletterhalle kommen. Ist jetzt anders als beim Tanzen vielleicht, was ich, wo ich mir auch mal die Musik einfach anmachen kann und tanze im Wohnzimmer oder in der Dusche. Ja, also es erfordert einen gewissen Aufwand. Höhenangst kann eine Rolle spielen, also vielleicht Leute, die da wirklich sehr große Angst haben, für die kann das zum Beispiel keine gute Sportart sein. Und ja, oder wenn ich irgendwelche anderen Sachen habe, die dagegen sprechen, weil, sagen wir mal, Epilepsie vielleicht oder Sachen müssen wir mit einem Arzt absprechen, wo ich dann in dem Moment, wenn das vielleicht an der Wand passiert, runterfalle oder so, das ist zum Beispiel beim Tanzen wieder leichter zugänglich, weil es dann sicherer ist, ja, als das Bouldern, wo halt diese Höhe mit dazukommt oder das Klettern, selbst wenn ich eine Sicherung habe. Ja.
Verstehe.
Aber sonst sehr cooler Sport, also auch so ganz vielseitig, ne, wie man jetzt rausgehört hat.
Richtig, sehr viel. Genauso habe ich mir das auch tatsächlich vorgestellt.
Bisschen nerdy so, ne?
Bisschen nerdy, aber also auch ziemlich leicht zugänglich. Ein bisschen so ähnlich wie Tanzen, weil Klettern kann im Prinzip fast jeder, wie du sagst, bis auf ein paar Ausnahmen, die dann, wo du ärztlich vielleicht ein Problem hast, aber am Ende des Tages musst du ja nicht gleich die schwerste Route nehmen und so weiter, aber irgendwo eine Wand hochklettern, irgendwo mal eine Leiter hochsteigen oder sowas. Das hilft ja auch dann im Alter. Ich glaube auch Balance, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, sowas zu finden, glaube ich, ist definitiv wichtig und soweit ich mich erinnern kann, war Balancieren und solche Sachen auch gut für besonders tiefliegende Muskelgruppen, die man damit trainieren kann, was man jetzt, weiß ich nicht, wie man das beim Gewichtheben hätte. Zum Beispiel.
Ja, das ist mittlerweile auch ein bisschen umstritten. Also, ja, aber genau. Also man hat zumindest diese Koordination des Balancierens, ich sag mal, eine feine Organisation des Körpers erfordert das. Und das erfordert also eine gute Mobilität. Und das ist schon mal gut, weil ich dadurch viel Bewegungsmöglichkeiten, Freiräume erhalte.
Okay.
Und auf der anderen Seite ist es kognitiv halt wunderbar, weil mein Gehirn das ja alles steuern muss. Und alles, was mein Gehirn steuern muss, leitet es dazu an, viele Vernetzungen zu erzeugen. Und das hält es gesund.
Ja. Okay, dann streichen wir mal die Tiefenmuskulatur raus. Oder tun das in Klammern, weil man nicht so ganz...
das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen weit führen.
Okay, aber die Sachen, die du gesagt hast, wie gesagt, so habe ich mir das vorgestellt, Klettern, Topsport, kann man machen.
Ja, was ich eher sagen wollte, ist, sorry, dass ich muss nochmal das nochmal richtig stellen, also dass quasi das Gewichtheben oder so davon auszugehen, dass es nicht die Tiefmuskulatur anregt, das wäre, glaube ich, eher der Fehlschluss.
Verstehe.
Ja.
Also Gewichtheben ist an der Stelle viel schichtiger als ich angenommen habe. Okay. Gut.
Und mit Nerdy wollte ich nur so ein bisschen sagen, also Leute, die so ein bisschen halt, ja, weiß nicht, auch so Bock haben, noch Rätseln und sowas zu machen irgendwie, Halt diese Routen zu planen, das ist ja schon ein bisschen anders als in manchen anderen Sportarten. Da findet man sich halt vielleicht dann gut wieder, wenn man auf sowas Lust hat. Das meinte ich so damit, ne?
Ja, verstehe. Ja. Ja, es hat auf definitiv irgendwie auch eine, wie sagt man, eine geistessportliche Komponente. Ja, ja. Ne? Nicht nur in, wie setze ich den Fuß jetzt, damit mein Hintern an die Wand kommt und mich irgendwie mich noch so ein bisschen strecken kann, um da oben ranzukommen, sondern auch im Sinne von, der steht jetzt so und dann muss man das so drehen und dann denkt man quasi im Kopf schon die ganzen Sachen vor und nach, so ein bisschen wie beim Bobfahren, wo man diese Route auswendig lernt und dann weiß, wie muss ich mich wo bewegen und warum. Ja, auf jeden Fall sehr vielschichtig.
Da baut man natürlich auch super Körpergefühl auf, also dass man sich halt gut spürt sozusagen und gut steuern kann, weil wenn ich an der Wand, Kletterwand, irgendwo was ungünstig mache, dann merkt man es sofort. Also die Schwerkraft schlägt sofort zu, die Tür geht auf, also alle, die klettern, wissen, was ich meine, oder man kommt halt nicht hoch oder so und das heißt, man muss er seinen Körper gut unter Kontrolle haben. Und dafür entwickelt man ein gutes Körpergefühl. Mhm. Das kann man immer gut gebrauchen.
Ja. Gut. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, machen wir noch einen. Last but not least wollte ich gerne noch Kampfsport reinpacken. Großes Thema, ich weiß, jetzt zum Schluss. Aber vielleicht in, sagen wir mal, gegebener Kürze können wir das mal umreißen. Kampfsport an sich ist natürlich riesig. Ja, wir machen ja beide Kampfsport und zwar auch nur irgendwie so einen kleinen Teil davon, dem, was eigentlich möglich ist. Also ein Sport, der sowohl Tradition, komplexe Bewegungen, eine Art Leistungsziel immer hat, ein Verletzungsrisiko, eine hohe kognitive Komponente, sowohl durch diese, ja, ich sag mal, die Angst, die man hat, bevor man einen Kampf in den Kampf geht, als auch die meditative Komponente, die man zum Beispiel beim Formlauf finden kann oder bei anderen Arten des kampfsportlichen Miteinanderstreitens. Können wir das, kriegen wir das hin?
Ja, ich versuch's mal. Also wir hatten schon mal eine Folge über so Kampfkunst mit dem Raphael. Da kann man natürlich gerne auch nochmal reinhören. Ansonsten hast du schon gesagt, die Welt der Kampfkunst ist natürlich riesig. Also es gibt unglaublich viele verschiedene auch wieder Kampfkünste oder Kampfsportarten, ähnlich wie beim Tanzen auch so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Wenn man das so ein bisschen zusammenfassen will, ist auf jeden Fall etwas, was die Menschen auch schon seit Ewigkeiten machen. Kämpfen miteinander oder sich damit beschäftigen, so.
Ja.
Mal auch jetzt nicht nur aggressiv, sondern sozusagen auf spielerische Art und Weise oder
Capoeira?
Ja, oder wenn man einfach mal so, hat man vielleicht vor Augen diese Shaolin-Mönche, die unglaublich gesunde Körper sozusagen entwickeln, ne, durch ihr Kampfkunsttraining. Weil Kampfkunst in der Regel, also die meisten Kampfkünstler halt wirklich auch wie beim Tanzen, diese vielseitige Bewegungsmöglichkeiten trainieren auch wirklich. Nicht nur haben, sondern auch trainieren. Und das ist natürlich schon etwas, was, sag mal, aus konditioneller Sicht, also Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und halt Koordination, das brauche ich halt irgendwie alles in den meisten Kampfkünsten, sodass ich da also auf der guten Seite sein kann, dass ich da wirklich in vielseitig ausgewogen oder ganzheitlich was mitnehme für meine körperliche Dasein. Ja, da habe ich also gute Chancen, ohne dass ich jetzt ganz viele Sportarten machen müsste, um alles so zu ergänzen.
Ja.
Ja.
Ist das denn bei traditionellen Sport, also traditionellen Kampfkünsten anders als bei modernen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Karate, Judo, Taekwondo gegen Boxen oder MMA oder...
Ja, wobei ja Boxen eher was Traditionelles, zum Beispiel auch im Vergleich zu Taekwondo ist.
Stimmt,
ja.
Stimmt, das meine ich nicht. Genau. Ich meine dann vielseitigere Sachen gegen eher, ich sag mal, Kampfkünste, in denen man eben sehr restriktiv ist in dem, was man machen darf. Wie zum Beispiel beim Boxen, darf man nur mit den Händen schlagen. Genau. Taekwondo, Dinge, im Prinzip nur die Füße, aber du darfst auch mit der Hand zuhauen. Gibt's da große Unterschiede in dieser Vielseitigkeit der Bewegung? Oder kann man sagen, okay, allgemein als Kampfsportler ist man eigentlich komplett der ganzen Körper ziemlich gut aufgestellt?
Ja, die haben so ihre Schwerpunkte. Ne? Mhm. Boxen ist natürlich dann mehr oberkörperlastig. Im Taekwondo hast du ja durch den Formlauf ganz viele Armbewegungen, damit Schulter, Oberkörper und so weiter, der sich auch immer durchbewegt, traditionell noch mit dabei zum Beispiel. Mhm. Also es ist schon, bei den meisten Kampfkünsten ist man eigentlich insgesamt schon relativ gut aufgestellt, so, wenn man so will.
Ich dachte jetzt daran, dass man zum Beispiel beim Boxen ja wahrscheinlich nicht nur aus den Armen boxt, sondern man boxt ja aus dem gesamten Körper raus, sozusagen. Man drückt sich nach vorne, die Hüfte schiebt sich nach vorne und dann kommt die Schulter mit dem Arm quasi. Das ist ja irgendwie auch ganzheitlich, obwohl Boxen jetzt ziemlich armlastig wirkt.
Ja. Du trainierst natürlich da trotzdem etwas weniger die Unterkörpermobilität.
Macht Sinn.
So, aber die Frage ist, wie trainiert muss sie sein, um gesund zu sein? Ne? Von daher hast du schon recht, das ist schon, man bewegt sich ja auf dem Unterkörper, da sind viele Rotationen auch vom Becken damit und so weiter, die Füße arbeiten, also das ist schon Steps, Steilspringen und so weiter, also das ist schon auch eine ganz gute, vielseitige Geschichte auf jeden Fall. Ja, da kann man schon was mitnehmen. Und bei den traditionellen kommt ja, wie du gesagt hast, vielleicht noch mit dazu, also die dann so ein bisschen vielleicht auch mehr so Ritual und sowas noch haben als die Wettkampfsportarten, hat man ja dann viel noch mit Atmung, mit der man sich nochmal explizit beschäftigt, weil das viel eine Rolle spielt, auch für Techniken und so weiter. Meditation, ja, wenn man so will, dann gibt es noch Stile, wo man sogar versucht, einen erzieherischen Aspekt noch mit reinzubringen, also die Charakterentwicklung als direktes Ziel hat, indem man moralische Werte versucht zu leben. Das hat halt, wie du auch gesagt hast, pädagogisches Potenzial, dieses Kämpfen an sich, Angst zu überwinden. Trotzdem, auch wenn man im Kampf ist, im Training, wenn man kämpfen trainiert, muss man ja sozusagen vernünftig miteinander umgehen. Also ich muss wirklich jemanden schätzen, sonst kann ich mit dem nicht richtig trainieren oder er kann mit mir nicht richtig trainieren. Das heißt, das hat tatsächlich auch ein pädagogisches, großes pädagogisches Potenzial. Und auch diesen Wechsel, den man im Alltag ja auch braucht und für die Gesundheit von aktiven Phasen zu ruhigen Phasen, den hat man auch ganz viel so in Kampfkunst mit drin, weil man dann explizit, wie gesagt, meditiert, nachdem man vielleicht sich ausgepowert hat oder ähnliches. Ja, sodass man da auch verschiedene Zugänge hat. Und diese exekutiven Funktionen im Kampf, also sowas wie Emotionen zu regulieren, Aufmerksamkeit zu steuern und so weiter, das trainiere ich halt automatisch mit, weil ja, wie du schon sagst, jemand gegen mich kämpft und ich will ja jetzt nicht, auch wenn es spielerisch ist, ich will ja nicht getroffen werden. Das heißt, ich darf nicht übertreiben, wenn ich sauer werde, weil ich vielleicht meine Deckung verliere oder ähnliches. Mhm. Ich lerne also sowas im Idealfall auch. Es hängt natürlich immer davon ab, wie es auch gemacht wird, auch von der Schule, in der man das macht, wie vielseitig das ist. Das ist aber bei den anderen Sachen natürlich genauso. Mhm. Und vielleicht hier jetzt mal nochmal als ganz Besonderheit zu den anderen Sachen. Es hat eine real alltäglich praktische Komponente, nämlich ich kann mich danach vielleicht besser selbst verteidigen, wenn ich das muss. Also klar, beim Tanzen auch, wenn ich tanzen gehe, dann kann ich bei meiner Hochzeit oder so natürlich den Tanz gut bewältigen. Yeah. Wenn ich Gewichtheben mache, kann ich die Kiste besser beim Umzug schleppen und so weiter. Aber du weißt, was ich meine. Hier gibt es sozusagen nochmal einen ganz expliziten praktischen Ansatz. Ansonsten ist ja Sport eigentlich etwas, was einen Selbstzweck erfüllt. Ich mache es, um es zu tun. Es gibt nichts Unproduktiveres, als einen Ball in den Korb zu werfen, der unten offen ist. Also das mache ich nicht, weil ich etwas damit so, also ich will vielleicht Gesundheit erreichen oder Spaß, aber es hat sozusagen einen gewissen Selbstzweck. Ich mache es, um es zu tun. Weißt du, was ich meine?
Yeah.
Und beim Kampfsport, je nachdem, wenn es jetzt eher ein Selbstverteidigungssystem ist, vor allem, dann kann es sogar einen ganz praktischen Nutzen haben, der mich vielleicht dazu bewegt, nochmal auf der Seite das zu tun.
Ich würde das eher in die Selbstbewusstsein-Selbstwirksamkeit-Schiene mit einordnen, denn ja. Ich denke, zum Beispiel beim Gewichtheben, das hat eine ähnliche Komponente. Mhm. Wenn irgendwas mal auf mich rauffällt oder sowas, dann kann ich das halt eher runterheben. Oder wenn irgendetwas, weiß ich nicht, umkippt, ich einen Unfall habe oder solche Sachen, das kann ich dann eher ausgleichen. Genauso wie wäre das ja, also das sind so Sachen, die von außen auf mich einwirken, von denen, die ich nicht kontrollieren kann. Die passieren halt einfach.
Ja.
Da kann ich mit Kraftsport, mit Gewichtheben ziemlich gut mit umgehen. Genauso ist es bei Kampfsport, wenn von außen jemand kommt und mir was Böses will, also mich angreift oder irgendwas, ich in eine soziale Situation komme, in der ich mich körperlich verteidigen muss, dann kann ich das eben mit Kampfsport besser.
Ja.
Genauso würde ich dann sagen, also, weißt du, wie ich meine?
Das
hat beides so das Gleiche. Genauso würde ich sagen, das überschneidet sich an den Punkten auch ein bisschen, denn wenn ich ein Gewichtheber bin und richtig stark einfach, dann kann ich mich auch gut verteidigen.
Ja.
Genauso kann ich als Kampfsportler wahrscheinlich auch relativ viel heben und mich gut bewegen, beziehungsweise es koordinativ so ausgleichen, dass ich eben, wenn irgendwas runterfällt oder auf mich rauf oder so, das irgendwie abfangen kann. Besser.
Ja, das ist spannend, ne? Weil unser Körper hat halt bestimmte Fähigkeiten und diese Fähigkeiten, also der unterscheidet ja selber, kennt ja erstmal keine Sportart, sondern der kennt nur die Reize, die wir ihm setzen und die werden dann irgendwie so verarbeitet, dass wir halt unterschiedliche Wege haben, den Körper in seinen Fähigkeiten zu schulen, ne? Aber das, was du gesagt hast, ist natürlich gleichzeitig auch wieder der Nachteil. Dadurch, dass ich das ja übe, habe ich wieder die Verletzungsgefahr durch Schläge, Tritte, die mich dann auch im Training vielleicht treffen können, mich zu verletzen, Gehirnerschütterungsgefahr. Gehirnerschütterung, ja, ganz gefährlich. Die können ja nach Jahren noch, wo ich am Anfang nichts merke, noch Symptome verursachen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, woher das kam, weil ich vor 20 Jahren mal eine gegen den Kopf bekommen habe oder so. Also das sind dann die Gefahren. Genau, und natürlich, klar, wenn ich das wieder wettkampfmäßig mache in Gewichtsklassensport, weil das sehr oft bei Kampfsport so, dass es dann Gewichtsklassen gibt, kann es natürlich wieder eine Gefahr geben von Essstörungen oder sowas. Da hatten wir ja auch mal explizite Folgen auch mal zu.
Ja.
Das sind da so vor allem die Nachteile an der Stelle, ne?
Ja. Und das ist ja dann auch so ein bisschen wieder natürlich wie bei allen Wettkampfsachen psychische Belastungen, die da mit reinkommen und so weiter.
Genau.
Die beim Kampfsport vielleicht nochmal ein bisschen expliziter sind. Ich weiß nicht, inwiefern man sich da dran gewöhnt oder naja, wahrscheinlich auch einfach der Typ dafür sein muss, dem das gefällt oder nicht so viel ausmacht. Aber am Ende des Tages ist es das Gleiche wie bei allen wettkampforientierten Sachen. Da hast du dann halt eben deine große Verletzung, du kannst dich übertrainieren, du kannst dich dabei verletzen, weil du deinen Körper eben an das Limit bringst, was für diesen Sport von Vorteil ist. So. Und von daher würde ich das gar nicht so als negatives Ding jetzt speziell für Kampfsport sehen, sondern eher als, ja, allgemein.
Ja, ist fast immer das Gleiche, ne? Also letzten Endes in einem gesunden Maß Spaß daran haben und machen, vielseitige Sachen machen, dann ist es meist eine gesunde Sportartenausübung, ne?
Ja. Ist interessant, weil bei den vier Sportarten, die wir jetzt ein bisschen geguckt haben, ist es tatsächlich am Ende vielseitiger in meinen Augen, als ich vorher dachte.
Ah, okay.
Bei Kampfsport habe ich es erwartet, ist meiner Meinung nach auch ziemlich das Vielseitigste, so ähnlich wie beim Tanzen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil, je nach Tanzstil wahrscheinlich.
Ja, aber macht halt immer noch so Liegestütze und so weiter und das habe ich bei vielen Kampfstilen vielleicht nicht, Tanzstilen vielleicht nicht so dabei.
Richtig, man hat halt irgendwie, wie du meintest, bei, man hat halt Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und die ganzen mentalen Dinge. Alles schon mit dabei. Natürlich alles auf Kampfsport ausgerichtet. Ne? Man kriegt das natürlich, man hat die auch irgendwie beim Tanzen, aber es ist schon ziemlich ausgeglichen, in der Ausprägung. Deswegen ziemlich in sich vielseitig. Natürlich muss man gucken, wie ein Kampfsportler, der sich auf den Wettkampf konzentriert, der hat halt weniger die geistige Entwicklung und vielleicht auch die erzieherischen Aspekte da im Sinn. Ne? Mhm. Andersrum gesehen, ein alter Großmeister, der, ja, sagen wir mal, aus den Wettkampfjahren raus ist, der schaut sich dann natürlich wahrscheinlich eher auf die rituellen oder erzieherischen Aspekte beziehungsweise auf die Lehre durch Kampfsport an, was dann wieder andere Schwerpunkte setzt. Was auch spannend ist, weil das sich dann über die Zeit, während man das macht, über das Leben tatsächlich ein bisschen ändert und verschiebt und aber trotzdem immer alles und immer noch ein bisschen dabei ist.
Ja, das ist dann die Kampfkunst im Vergleich zu Kampfsport. Da gibt es ja auch wirklich viele, wenn man da so ein bisschen eintaucht, was ich natürlich in meiner Historie auch so ein bisschen mich viel mit beschäftige und so weiter, auch viele Umsetzungen, sage ich jetzt einfach mal, die einfach dieses Kampfkunst-Metier nutzen. Also ich sag mal, alles das Training ums Kämpfen herum. Nicht um zu kämpfen, sondern aufgrund dieser ganzen Vorteile, um gesund zu sein und seinen Charakter zu schulen, sozusagen. Mhm. Und gar nicht keinen Wettkampf machen wollen, nicht und so weiter, sondern es ist einfach, man benutzt zwar diese Bewegungen und auch mal das mit dem die Partnerübungen, aber und das Training drumherum, aber in dem Ansinnen quasi gesund zu sein und sich zu entwickeln.
Mhm. Ja. Ja, interessant. Max, ich glaube, zeitlich sind wir damit auch durch. Ich finde, wir haben eine schöne Punktlandung hingelegt. Ich werde es in guter alter Manier in den letzten 4 Minuten nochmal kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben.
Mehr nur noch 3.
Dann beeile ich mich. Also, wir haben heute über verschiedene Vorteile von Sportarten und Nachteile von Sportarten geredet. Speziell auf die Sportarten an sich geguckt. Wir hatten Tanzen, Gewichtheben, Klettern und den Kampfsport. Ich beginne mit Tanzen. Tanzen ist halt unglaublich vielseitig, hat komplexe Bewegungen, schult im Prinzip alles. Nervensystem ist gut gegen Übergewicht, wenn man lange dabei bleibt, hat eine allgemein kräftigende Wirkung, Mobilität, hohe soziale Komponente natürlich, was dazu führt, dass man es länger macht tendenziell. Es stimuliert kognitiv durch die Musik, es ist gut für die Neuroplastizität und hat im Prinzip fast keine Nachteile. Es ist auch schön zu sehen, dass so etwas, was man so sehr mit Spaß verbindet, am Ende auch eine Sportart ist, die, ja, die einfach gut, der einem gut tut. Das finde ich schön.
Ja. Als Doktor verschreibe ich Tanz.
Ja, tanzen Sie mehr. Es macht Spaß. Und tut ihnen gut. Zweitens, Gewichtheben. In meinen Augen überraschend vielseitig. Ne? Besonders gut fürs Alter haben wir da rausgestellt, weil große und gut funktionierende Muskeln, wir haben stabile Knochen, wahrscheinlich, wenn man es nicht übertreibt, relativ gute Sehnen und Gelenke, weil die halt durch die größeren Muskeln entlastet werden können. Man hat eine erhöhte Mobilität in den wichtigen Bereichen.
Schon nur die Gelenke?
Ja.
Die Sehnen werden nicht zwangsläufig durch große Muskeln entlastet. Das
okay.
Wollte ich nur kurz.
Ja, sehr gut.
Damit nicht. Nein, die Nerds sich nicht beschweren.
Alles klar. Ja. Ich meine nur die Gelenke. Ja. Okay. Es ist auch gut für halt Selbstvertrauen, für Selbstwirksamkeit, für den Stressabbau. Es ist teilweise vielleicht ein bisschen meditativ, könnte man sagen, weil man halt immer wieder eine Bewegung macht und sich darauf extrem fokussiert. Weil das, je höher das Gewicht wird, auch sehr techniklastig wird und man da es wichtig ist, dass man da keine Fehler macht. Dadurch ist es halt auch koordinativ sehr anspruchsvoll und gut. Was natürlich auch ein bisschen ein Problem hat, sobald man da was falsch macht oder zu viel steigert oder zu viel Gewicht nimmt und die Technik dann doch nicht ganz richtig war, dass man sich da sehr schnell verletzen kann dann daran. Was aber überhaupt kein Problem ist meistens, weil man, wenn man sich die Zeit nimmt, die Technik vernünftig erlernt und die ist halt genau dafür da, um diese großen Gewichte halt auch zu stemmen. Das hat im Alltag unglaublich viele Nutzen, weil man weiß, wie man sich positioniert, wie man sich hinstellt und einfach durch die generelle Stärke, die man dadurch aufbaut, vielen Herausforderungen im Alltag gewachsen ist. Richtig, einen negativen Effekt hatten wir noch, diese Blutdruckspitzen, die passieren können, wenn man sehr viel hebt. Das heißt, bei kardiovaskulären Erkrankungen ist es wichtig, da ein bisschen hinzugucken, vielleicht abklären zu lassen. Dann hatten wir Klettern. Für mich so ein bisschen eine Verbindung aus beidem ist, haben wir herausgefunden, natürlich ein Top-Ganzkörpertraining, weil man mit dem gesamten Körper halt klettert. Es trainiert Maximalkraft, es trainiert Kraftausdauer, je nachdem, was man mehr macht. Lange Routen, kurze Sprints, gibt es ja alles. Es ist unglaublich vielseitig. Es trainiert die Griffkraft, welche korreliert mit der Gesundheit im Allgemeinen so und auch im Alter. Und dementsprechend auch top fürs Alter am Ende des Tages. Man trainiert die Mobilität, die Koordination, Nervensysteme werden gefördert, dadurch, dass man auch so ein bisschen ein Rätsel löst, wie man da jetzt genau hochkommt, wie man sich positioniert. Es erhöht die Knochen- und Sehnenstabilität, weil man die halt braucht, wenn man das tut. Natürlich die Koordination, um irgendwo hochzuklettern, muss man sich richtig gut bewegen können. Und kognitiv auch die Problemlösefähigkeit. Das heißt, es ist so ein bisschen ja, Gehirnentwicklung für Jüngere, aber auch Konzentrationsübungen für im Prinzip alle, bis hin zu einer gewissen Meditation, weil man sich so sehr in dem Moment an der Wand befinden muss, um es vernünftig zu machen, dass alles andere irgendwie weggedrückt wird. Ne? Und das hat natürlich dann erhöht es auch den Selbstwertgefühl, wenn man klettert, wenn man das gut kann. Und es hat einen gewissen sozialen Aspekt, besonders beim Bouldern, hatten wir gesagt. Weil dort sitzt man häufig in Gruppen unten und unterhält sich, guckt, wie man das lösen kann. Das ist schon Spaß. Last but not least, die Kampfkunst. Und das ist natürlich gigantisch als Bereich. Wir haben es mal runtergebrochen auf es versucht im Prinzip alle Aspekte der Bewegung und darüber hinaus mit einzubeziehen. Und zwar fast ähnlich viel, je nachdem, wo man den Fokus drauf setzt und welchen genauen Kampfkunst man ausübt, sozusagen. Das heißt, wir haben Ausdauer drin, wir haben Kraft drin, wir haben Beweglichkeit drin, wir haben Koordination drin, wir haben mentale Sachen drin, also mentale Stärke beim Kämpfen, vor dem Kämpfen, danach, beim Training. Wir haben rituelle Sachen drin, wir haben Atmung in vielen Kampfkünsten als expliziten Punkt mit dabei. Dann auch einen erzieherischen Aspekt und ja, einfach so eine moralische Komponente, die auch bei vielen Sachen mit dabei ist. Und das kann sich ändern, man kann sich Sachen rauspicken, die einem gut liegen. Das heißt, Kampfsport ist wirklich vielseitig einsetzbar, um ganzheitlich gesund zu bleiben oder zu werden. Ne, das heißt, man hat auch, wir hatten gesagt, dieser Phasenwechsel, das fand ich interessant, zwischen ruhig und schnell Bewegungen, dieses Meditieren gegen jetzt wirklich Kraft und sozusagen Gas geben, ne? Was man im Alltag häufig auch benutzen kann, um sich zu beruhigen nach einer stressigen Phase. Solche Sachen lernt man da. Und die Aufmerksamkeit im Moment zu haben, genauso wie beim Klettern, ist man natürlich beim Kämpfen extrem fokussiert. Man will ja nicht nur nicht verlieren, sondern auch keine runtergehauen bekommen oder eine kassieren. Ne? Deswegen, wenn man das kann, stärkt das natürlich das Selbstbewusstsein, die Selbstverteidigungsfähigkeit. Nachteil ist natürlich wieder die Verletzungsgefahr. Wenn man kämpft, ist man halt nicht zu 100% nur auf seinen eigenen, für sich selber verantwortlich. Der andere eben auch. Das heißt, man kann gut kämpfen, man kann alles gut machen und so weiter und man kann sich eben trotzdem verletzen. Beim Klettern ist es weniger der Fall, ne? Da ist man halt an der Wand und so ein bisschen auch zuständig für sich selber. Aber das ist beim Kampfkunst halt ein bisschen anders. Dafür bietet es halt die Möglichkeit, unter anderem halt auch zu sagen, na gut, wenn mir der Aspekt nicht gefällt, dann gucke ich eben woanders hin im Kampfkunst oder ich mache das genau deswegen, weil ich mich in dem Moment da weiterentwickeln will, um irgendwas in mir selber zu verändern, eine höhere mentale Belastbarkeit zu erreichen oder irgendwas. Waren mehr als 3 Minuten, habe ich gemerkt.
Gibt's so, aber.
Ist halt aber einfach auch viel. Ja. Und deswegen bedanke ich mich vor allen Dingen ganz herzlich bei euch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und jetzt auch noch meine kurze Zusammenfassung euch angehört habt. Vielen lieben Dank für die Likes, die ihr uns gibt, für das Feedback, was wir ab und zu bekommen. Ihr könnt gerne uns weitere Vorschläge einreichen, wenn ihr jetzt speziell eine Sportart habt, die ihr mal genauer beleuchtet haben wollt oder nur einen Teil einer Sportart. Man muss jetzt zum Beispiel nicht nur Leichtathletik nehmen, sondern kann sagen, okay, guckt mal bitte genau auf Speerwerfen. Wie ist das denn? Da können wir gerne neue Folgen zu machen. Wenn ihr wollt, schreibt uns das. Ihr erreicht uns beide unter von-gesunde-interesse@gmx.de. Erreicht Max über Equilitestik bei Instagram und Facebook. Das ist auch nochmal alles unten verlinkt. Schreibt uns gerne.
Genau, gerne vielleicht auch, wenn ihr jetzt gar kein spezielles Interesse an einer Sportart habt, aber wissen wollt, wie es weitergeht oder so. Wir haben ja jetzt noch 4 Sportarten. Wir können natürlich auch noch über andere sprechen, wenn euch das interessiert und gefallen hat. Mhm. Und ihr sagt jetzt, ja, hab jetzt nicht speziell, aber mich würde das insgesamt interessieren, könnt ihr uns natürlich auch das mitteilen. Richtig. Dann würden wir so eine Folge nochmal machen. Wenn ihr natürlich sagt, oh nee, ist nicht so unseres, schreibt uns das auch.
Sehr gerne, genau. Wir haben Ballsportarten überhaupt noch nicht angefasst. Genau. Alles, was irgendwie mit Geräten zu tun hat. Ja. Also bis auf ein bisschen Gewichtheben noch nicht angefasst. Langstreckensachen, also Ausdauer-Dinge. Ja. Es gibt wirklich
Trends wie Yoga. Gibt es noch ganz viele Sachen, ja.
Und sowas. Und da könnt ihr uns also gerne Bescheid geben, falls euch das interessiert. Ansonsten machen wir es vielleicht trotzdem. Weil mich interessiert es tatsächlich.
Aber ihr könnt Stefan unterstützen. Ja, genau. Ich finde es auch cool.
Dann hatten wir noch eine andere Ankündigung, was wir gerne machen wollten. Ne? Das war einmal die philosophische Seite ein bisschen rauszukramen. Und zwar für was, Max?
Ja, ich will Stefan dafür begeistern, weil er ist da eigentlich meistens nicht so ganz der Fan von, nochmal eine Folge zu machen, warum wir sozusagen kulturhistorisch uns von unserem Körper entfremdet haben. Mhm. Was bei Platon so angefangen hat und was dann ein bisschen dazu führt, dass wir eine andere Beziehung zum Körper haben und vielleicht uns auch weniger bewegen und so weiter, dass man das ein bisschen besser versteht. Warum bewegen wir uns in unserer modernen Gesellschaft weniger und nicht nur so die klassischen Sachen, sondern auch mal ein bisschen tiefer hineingezoomt in die Denkentwicklung der westlichen Welt. Und wenn euch das auch interessieren könnte, würde ich mich sehr freuen.
Ja, also wenn euch das. Ja. Wenn euch das interessiert, schreibt euch das. Ich beuge mich der Mehrheit.
Am Ende findet es vielleicht auch spannend.
Genau, wir werden auf jeden Fall ein neues Thema für euch bereiten beim nächsten Release. Und bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.